SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Nach dem Tod von Papst Franziskus läuft im Vatikan eine Phase der Trauer. Am Morgen begleiten die Kardinäle Franziskus Sarg in einer Zeremonie von der Kapelle im Gästehaus Santa Marta bis in den Petersdom. Dort wird der Leichnam dann für 3 Tage aufgebahrt. Andreas Strobel berichtet.
Danach können alle, die wollen, am offenen Sarg von Franziskus Abschied nehmen bis Mitternacht. Und auch am Donnerstag und Freitag bleibt der Petersdom jeweils lang für die Gläubigen geöffnet. Währenddessen laufen die Vorbereitungen für die Beerdigung am Samstag. Anders als seine unmittelbaren Vorgänger wird Franziskus auf seinen Wunsch hin nicht im Petersdom bestattet, sondern auf der anderen Tiberseite, in der Basilika Santa Maria Maggiore. Für die Trauerfeier haben sich Gäste aus aller Welt angekündigt. Aus Deutschland reisen etwa Bundespräsident Steinmeier und noch Bundeskanzler Scholz an. Insgesamt rechnet das italienische Innenministerium mit mehr als 200.000 Besucherinnen und Besuchern.
Der argentinische Fußballclub San Lorenzo wird sein neues Stadion nach dem verstorbenen Papst Franziskus benennen. Das hat Vereinspräsident Moretti gesagt. Er habe sich dafür vergangenes Jahr bei einem Besuch im Vatikan die Erlaubnis von Franziskus geholt. Der Bau der 55.000 Zuschauer-Arena soll noch in diesem Jahr beginnen. Beim nächsten Heimspiel am Wochenende will Franziskus Lieblingsverein außerdem ihm zu Ehren in Sondertrikots auflaufen. Die US-Regierung setzt ihre Kürzungen in den Behörden fort, dieses Mal im Außenministerium. Der zuständige Minister Rubio teilte mit, sein Ministerium sei aufgebläht und bürokratisch. Carsten Kühntop berichtet.
Von rund 730 Abteilungen sollen rund 130 gestrichen werden, darunter die für Zivilschutz, Demokratie und Menschenrechte und Abteilungen, die sich mit Kriegsverbrechen weltweit beschäftigen. Laut Rubio geht es unter anderem darum, das Außenministerium so aufzustellen, dass es dem America First Vorsatz von Präsident Trump folgt, Amerika zuerst. Von den Demokraten kommt Kritik, so erklärte die Senatorin Shaheen wörtlich, wenn sich Amerika zurückzieht, wie jetzt unter Trump, dann füllen China und Russland das Vakuum.
Bewaffnete Kämpfer haben im indischen Teil der Himalaya-Region Kaschmir zahlreiche Touristen getötet. Die Polizei geht von mindestens 26 Opfern aus. Aus Neu-Delhi, Lena Bodewein.
Nach Augenzeugenberichten haben 2 Personen in Kampfanzügen das Feuer auf eine Gruppe von Touristen eröffnet. Die Angreifer fragten gezielt, ob ihre Opfer Hindus seien und schossen dann auf sie. Eine Untergruppe der islamistischen Terrororganisation Lashkar hat sich in sozialen Medien zu der Tat bekannt. Die extremistische Gruppierung hat ihre Basis im vornehmlich muslimischen Nachbarland Pakistan. Beobachter sehen in der Terrorattacke gegen Hindus eine gezielte Provokation in Richtung der indischen Regierung. Sowohl Indien als auch Pakistan erheben Anspruch auf die gesamte Region im Himalaya.
Der Waldorfer Softwarekonzern SAP hat seinen Gewinn im ersten Quartal fast verdoppelt. Er stieg um fast 80%. SAP profitiert damit sichtbar vom umfangreichen Stellenabbau im vergangenen Jahr. Alexander Winkler.
Rund 10.000 Beschäftigte hat SAP im vergangenen Jahr weltweit ausgetauscht, davon knapp 3.500 in Deutschland. Der Umbau hat bis zu 3,2 Milliarden Euro gekostet, zum Beispiel wegen Abfindungszahlungen. Aber diese Kosten sind inzwischen weitestgehend verbucht. Dadurch klettert der Gewinn im ersten Quartal auf fast 1,7 Milliarden Euro. Trotz des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Zollkrieges sehe SAP bei seinen Kunden bislang keine Zurückhaltung bei Investitionen, so Konzernchef Christian Klein. Im Gegenteil, die von künstlicher Intelligenz unterstützte Software ermögliche es Unternehmen, Unterbrechungen in ihren Lieferketten zu bewältigen. SAP ist inzwischen der wertvollste Börsenkonzern Europas.
Tech-Milliardär Musk will in Zukunft weniger Zeit mit Aufgaben der US-Regierung verbringen. Stattdessen will er sich wieder mehr um die Führung des Elektroautoherstellers Tesla kümmern. Das hat Musk gesagt, kurz nachdem sein Unternehmen aktuelle Quartalszahlen vorgelegt hatte. Aus Washington Carsten Kühntop.
So brach der Nettogewinn im Quartal Januar bis März um 71% ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein weit größeres Minus, als Analysten es erwartet hatten. Der Umsatz fiel um 9%. Mit einem Seitenhieb auf die Zölle von Präsident Trump erklärte Tesla, eine sich schnell verändernde Handelspolitik beeinflusse die Lieferketten nachteilig. Zudem ändere sich die politische Stimmung. Vielleicht ein Zugeständnis, dass die Rolle von Firmenchef Musk in der Regierung polarisiert und die grün angehauchte Kernkundschaft abschreckt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es ist erstmal ziemlich wolkig heute. Von Westen her breiten sich einige teils kräftige Schauer und Gewitter aus. Dann kommt ein großes Regengebiet und es regnet sich ein. Am längsten trocken bleibt es Richtung Bayern. Wir bekommen heute maximal 13 Grad in Simmern und bis zu 20 Grad in Tauberbischofsheim.
SWR aktuell Hintergrund.
Nach Fastenzeit und den wahrscheinlich kalorienreichen Feiertagen holt uns schnell der Alltag wieder ein. Auch beim Essen. Damit wir nicht schnell wieder in die Fastfood-Falle tappen, schauen wir in dieser Woche, wie wir durch unsere Haltung zum Essen, Kochen und Einkaufen einiges an Lebensqualität gewinnen können. Gestern haben wir zum Start unserer kleinen Serie über Slow Food geredet und erstmal erklärt, was das ist. Eben generell der bewusstere Umgang mit Lebensmitteln. Qualität statt schnell und viel. Regionale Herkunft statt Hauptsache günstig. Aber wie fange ich damit an? Darüber haben wir mit SWR-Ernährungsfachfrau Sabine Schütze gesprochen. Frau Schütze, für alles gibt Siegel. Brauche ich die, wenn ich nach dem Slow-Food-Gedanken einkaufen will?
Nicht unbedingt. Lebensmittel, die für den Slow-Food-Gedanken stehen, die haben nicht zwangsläufig ein Bio- oder auch Fairtrade-Siegel, selbst wenn sie in der Regel nach ökologischen und fairen Kriterien produziert werden. Doch gerade kleine Produzenten, die auf regionale, mitunter gefährdete Pflanzen oder auch Tierarten setzen, die können sich solche Siegel oft nicht leisten. Slow-Food-Produkte werden ja auch häufig in Hofläden oder auf Wochenmärkten vermarktet. Da sind solche Siegel überflüssig, auch weil Kunde und Verkäuferin zum Beispiel miteinander über die Waren reden können. Doch in Supermärkten ist das anders und da kaufen wir nun mal hauptsächlich ein. Hier können die Siegel zumindest orientieren helfen, denn im Handel werden regionale Produkte zunehmend angeboten und auch beworben. Und zwar nicht nur in der Obst- und Gemüseabteilung, sondern auch mal beim Mehl, den Marmeladen oder den Hülsenfrüchten zum Beispiel.
Kommt es bei dem Slow-Food-Gedanken auch auf das Handwerk an, also auf das Bewusstsein, dass unser Essen hoffentlich nicht aus irgendeiner Maschine kommt, sondern idealerweise von der Pflanze oder der Aufzucht bis zum fertigen Gericht von Profis produziert wird?
Die Herstellung eines guten, einzigartigen Lebensmittels ist tatsächlich der zweite wesentliche Aspekt neben der Herkunft. Denn nur wenn gute Rohware auch entsprechend weiterverarbeitet wird, bleibt deren Besonderheit, deren Geschmack auch gut erhalten. Wie etwa Brote mit langen Teigreifungszeiten. Für die ist beispielsweise der kräftig nussig schmeckende Westerwälder Fuchsweizen geeignet, ein gefährdeter Arche-Passagier, der sich auch gut im Bier macht übrigens. Also alte Sorten brauchen halt manchmal auch altes Wissen, um sie richtig zu verarbeiten. Wenn zum Beispiel eine Pfirsichsorte roh vom Baum nicht schmeckt, dafür aber als Marmelade großartig ist.
Fast Food wird ja auch mit billig assoziiert. Ist entsprechend im Umkehrschluss Slow Food teurer?
Klares Ja, da braucht's kein Drumherumreden. Massenware ist schon aufgrund der puren Masse preiswerter und wird standardisiert, angebaut und weiterverarbeitet, in der Regel mit entsprechenden Zusatzstoffen für Geschmack und Konsistenz. Fast Food wird schnell gegessen und hergestellt. Slow Food dagegen nimmt sich nicht nur kleineren Mengen an, sondern eben auch Sorten, die im Anbau und bei der Verarbeitung vielleicht mehr Sorgfalt benötigen und deshalb aufwendiger sind. Genau wie eine Verarbeitung im kleineren Stil, um auch geschmacklich das Beste aus dem Tier oder dem Obst oder dem Getreide herauszuholen. Und dann hat ein Lebensmittel eben auch unsere Wertschätzung verdient, die sich in einem fairen Preis niederschlägt. Klar, dass wir so eine kleine Besonderheit auf unserem Teller auch langsam essen, langsam genießen bis zum letzten Krümel. Genauso wie ich Wert darauf lege, dass mein selbstgebackenes Brot nicht nur schmeckt, sondern restlos aufgegessen wird, steckt schließlich eine ganze Menge Arbeit drin.
Informationen von SWR-Ernährungsfachfrau Sabine Schütze. Zwischen Fasten und Fastfood, Slow Food, wie gelingt bewusste Ernährung? Das ist unsere Serie diese Woche in SWR aktuell. Morgen früh spreche ich mit Koch und Kochlehrer Markus Schneider über gesunde Ernährung und wie die gelingen kann.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In London beraten heute Unterhändler mehrere Länder über Möglichkeiten, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden. Unter ihnen sind britische und ukrainische Vertreter sowie Unterhändler aus den USA, Frankreich und Deutschland. In der vergangenen Woche hatte es bereits ein solches Treffen in Paris gegeben. Aus London berichtet Gabi Biesinger.
Nach dem Pariser Treffen hatten US-Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio gedroht, Washington könnte seine Bemühungen um einen Frieden einstellen, sollte es nicht bald zu einer Einigung kommen. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge erwartet das Weiße Haus bei den Gesprächen eine Reaktion aus Kiew auf Vorschläge für Zugeständnisse an Moskau. Demnach soll die Ukraine nicht nur auf einen NATO-Beitritt, sondern auch auf die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim verzichten.
In der türkischen Hauptstadt Ankara soll heute anlässlich eines nationalen Feiertags ein Zeichen gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu gesetzt werden. Die Oppositionspartei CHP hat zu einer Kundgebung vor dem Parlamentsgebäude aufgerufen. Der Vorsitzende Özel schrieb auf der Plattform X: Alle Einwohner Ankaras sollen sich mit türkischen Flaggen zum Parlament begeben. In der Türkei wird morgen die Eröffnung des ersten Parlaments im Jahr 1920 durch Staatsgründer Atatürk gefeiert. Vor dem Landgericht Hannover beginnt heute ein Korruptionsprozess. Der Angeklagte ist ein Staatsanwalt. Er hatte ein Verfahren gegen eine Kokainbande geführt. Dabei soll er in mehreren Fällen Ermittlungsgeheimnisse an die Bande weitergegeben haben. Benedikt Strunz berichtet.
Dies habe dazu geführt, dass sich zahlreiche Täter vor ihrer Festnahme ins Ausland absetzen konnten. Die Bande soll dem Staatsanwalt für die vertraulichen Informationen insgesamt mehrere 10.000 Euro gezahlt haben. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft dem Mann nun Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall, Verletzung des Dienstgeheimnisses und Strafvereitlung im Amt vor. Nach NDR-Informationen gehen Ermittler dem Verdacht nach, dass Jascha G. über Jahre hinweg Informationen an alle möglichen kriminellen Gruppen verraten haben könnte.
Heute vor 80 Jahren haben französische Truppen das Biberacher Gefangenenlager Lindele befreit. Die Stadt Biberach gedenkt der Befreiung mit einem Gottesdienst und Friedhofsbesuch. Am Abend gibt es eine Gedenkveranstaltung in der Hochschule der Polizei, auf deren Gelände sich das Lager befand. Johannes Riedl.
Das Lager Lindele wurde 1939 als Kriegsgefangenenlager gebaut. Erst wurden französische und englische Soldaten inhaftiert, später vor allem russische Gefangene, von denen 700 in Biberach starben. Als die deutsche Wehrmacht 1942 etwa 2000 Zivilisten von der Kanalinsel Guernsey deportierte, landete die Hälfte von ihnen im Lager Lindele. Vor 30 Jahren nahm Biberach offizielle Kontakte nach Guernsey auf. Mittlerweile sind die Stadt und die Kanalinsel freundschaftlich verbunden. Am 9. Mai soll auf Guernsey eine formelle Freundschaftsvereinbarung Biberachs mit der Insel unterzeichnet werden.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute ist die letzte Gelegenheit, Einspruch gegen das Ergebnis der Bundestagswahl einzulegen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht will diesen letzten Tag vor der Deadline genau dafür nutzen. Wagenknecht und Co. waren ja vor 2 Monaten an der 5%-Hürde gescheitert und wittern Ungereimtheiten. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems wittert dagegen einen weiteren Marketing-Stunt des BSW.
Ostern ist gerade vorbei und es ist die Woche der Wiederauferstehung. Und das will das BSW natürlich zur großen Inszenierung nutzen. Frei nach dem Motto Totgeglaubte leben länger wird heute Einspruch gegen das Aus bei der Bundestagswahl eingelegt. Und wenn Sarah Wagenknecht etwas kann, dann ist es Inszenierung. Das hat sie in der kurzen Geschichte ihrer Partei mehrfach bewiesen. Auf BSW-Parteitagen wurden Corona-Schwurbler als Experten inszeniert. Das BSW als einzige Partei, die für die kleinen Leute kämpft. Und Sarah Wagenknecht selbst als Kanzlerkandidatin. Wie es endete, haben wir vor 2 Monaten bei der Wahl ja gesehen. Knapp unter der 5%-Hürde. Bei der heutigen Wahleinspruchsinszenierung kann Wagenknecht aber nur gewinnen. Wird dem Einspruch stattgegeben, hat sie, die Kämpferin, es allen gezeigt. Wird er abgeschmettert, wird sie sich darin bestätigt sehen, dass eine große Verschwörung sie von der Macht ausschließen will. Eine Inszenierung, wie nur Sarah Wagenknecht sie beherrscht.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.